Kommt es bei einem Menschen zum Herzstillstand, dann zählt jede Sekunde. Doch gerade als Laien schrecken wir oftmals davor zurück, hier tätig zu werden. Dr. Matthias Keimbach, Notfallmediziner und Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin am Klinikum Fulda, möchte deshalb dafür sensibilisieren, dass im Ernstfall jede Hilfe zählt. Wie kann jeder dazu beitragen, Menschenleben zu retten? Und wie geht das mit der Reanimation überhaupt? Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Herr Dr. Keimbach.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind. Wir haben natürlich viele Fragen vorbereitet für Sie. Was bedeutet es denn zum Beispiel, ein Leben zu retten, aus Sicht eines Anästhesisten und Notfallmediziners?
Ja, ich sag mal, es ist natürlich schon ein schönes Gefühl, ja, wenn man merkt, dass all die Zahnräder, die für eine gute Reanimation, eine gute Wiederbelebung zusammengreifen müssen, wenn die alle ineinander greifen und man am Ende des, ich sag mal, am Ende des Tages tatsächlich jemandem ein zweites Leben geschenkt hat und Patienten, die auch davon berichten und berichten können, tatsächlich nehmen das auch so wahr, dass sie einen zweiten Geburtstag haben, dass ihnen ein zweites Leben geschenkt wurde. Und das ist natürlich schon auf der einen Seite auch Dankbarkeit unsererseits, dass das alles so gut geklappt hat. Eine gewisse Demut vielleicht auch tatsächlich. Und aber alles in allem schon auch ein schönes Gefühl.
Sie möchten ja vor allem auch Laien animieren, dass sie im Notfall eingreifen, dass sie wiederbeleben oder zumindest versuchen wiederzubeleben. Wie häufig kommt es denn überhaupt vor, dass Laien in Notfällen eingreifen müssen?
Also es ist so, dass tatsächlich die meisten plötzlichen Herztode oder Herz-Kreislauf-Stillstände im häuslichen Umfeld stattfinden. Das sind ungefähr 60%, 20% davon und nochmal 20% tatsächlich so im öffentlichen Raum, also Straßenverkehr, beim Einkaufen, beim Sport. Das heißt, die wenigsten Patienten haben einen Herz-Kreislauf-Stillstand irgendwo im medizinischen Umfeld, im Krankenhaus oder so. Und von daher ist es schon entscheidend, dass im Prinzip jeder eigentlich weiß, was zu tun ist, wenn jemand einen Herzstillstand hat. Weil der Rettungsdienst braucht im Schnitt in Deutschland ungefähr 8 bis 10 Minuten. Das ist tatsächlich eigentlich zu lange, muss man sagen. Also für einen Herz-Kreislauf-Stillstand ist die Zeit zwischen das Herz bleibt stehen und der Rettungsdienst kommt, ist das eigentlich zu lange. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder weiß, was zu tun ist und auch einen Herz-Kreislauf-Stillstand erkennt. Und auch einfach, wir sehen das immer wieder. Wir machen ja auch seit vielen, vielen Jahren im Klinikum in der Eingangshalle im Rahmen der Woche der Wiederbelebung unseren Tag der Wiederbelebung. Und wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann merkt man immer wieder, dass da einfach eine gewisse Hemmschwelle besteht. Und das ist einfach so das, was es gilt, Stück für Stück abzubauen.
Sie haben das eben auch schon angedeutet, also in einem solchen Fall, dass ein Herz-Kreislauf-Stillstand stattfindet, da zählt im Grunde jede Sekunde.
Richtig, ja.
Wieso? Was passiert denn da eigentlich genau? Also für uns Laien erklärt ja. Im menschlichen Körper.
Ja, also letztendlich ist es so, dass aus irgendeinem Grund erstmal das Herz aufhört zu schlagen oder zumindest nicht mehr so schlagen kann, dass ausreichend Blut durch den Körper gepumpt werden kann. Und es gibt einfach Organe, die können das eine gewisse Zeit tolerieren, ohne dass sie einen Schaden nehmen. Das Organ, was das nicht so richtig gut kann, ist tatsächlich das Gehirn. Und da kommt es nach 3 bis 5 Minuten, ohne dass quasi frisches Blut wieder ankommt, zu Schäden, die dann auch nicht mehr zu beheben sind. Deswegen ist eben jede Sekunde, die nichts gemacht wird, so entscheidend dafür, wie der Mensch am Ende des Tages das Ganze überlebt. Und unser Anspruch ist ja nicht nur, dass die Menschen alle quasi überleben und dass das Herz wieder schlägt, sondern dass sie eben tatsächlich auch gut überleben und eben am Ende auch zu uns kommen können und sagen können, Mensch, ja, bin ich froh, dass ihr da gewesen seid, bin ich froh, dass meine Sportkollegen die Maßnahmen ergriffen haben, die notwendig gewesen sind. Und das geht eben nur, wenn man schnell eine Herzdruckmassage macht. Und dafür ist der Rettungsdienst eben tatsächlich nicht schnell genug. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben die Arbeit des Herzens, das ist ja im Prinzip das, was wir mit einer Herzdruckmassage machen. Wir komprimieren, also wir drücken das Herz im Prinzip zusammen und sorgen so dafür, dass das Blut aus dem Herz vor allen Dingen ins Gehirn ankommt. Und dass wir so versuchen, einen kleinen Kreislauf, einen Minimalkreislauf aufrechtzuerhalten, damit das Gehirn eben doch mit ein bisschen Blut und mit ein bisschen Sauerstoff versorgt wird, damit es eben nicht zu einem größeren Schaden im Gehirn kommt.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich als Laie in einer solchen Situation bin, dann denke ich, oh, da kann ich aber vielleicht noch viel mehr verschlimmern, oder? Inwiefern ist das, sagen wir mal, vielleicht unbeholfene Eingreifen eines Laien denn trotzdem hilfreich?
Das Schlimmste, was du machen kannst, ist nichts zu machen. Und ja, natürlich, es werden sicherlich, wird die eine oder andere Rippe brechen, weil ich natürlich das Brustbein zusammendrücken muss, damit ich das Herz zusammendrücken kann und das Blut aus dem Herz rausgepumpt wird. Man muss sich immer überlegen, der Mensch ist ohne mein Eingreifen tot. Und er bleibt es. Wenn ich nichts mache, bleibt er auch tatsächlich tot. Mir wäre es fast lieber, ich habe 3 gebrochene Rippen, als ich wach von einem Herz-Kreislauf-Stillstand nicht mehr auf.
Nun haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was ich tun kann, was ich tun darf. Was sollte ich denn aus medizinischer Sicht auf keinen Fall tun?
Im Prinzip kann man nichts falsch machen, tatsächlich. Wovor haben die Leute Angst? Vielleicht habe ich das irgendwie falsch eingeschätzt. Vielleicht braucht derjenige das ja gar nicht. Vielleicht ist der ja gar nicht tot. Ich sage mal, wenn man das überprüft und der Meinung ist, der braucht das jetzt, dann macht man das einfach. Im Zweifelsfall merkt man schon, wenn man auf den Brustkorb draufdrückt, dass derjenige plötzlich sich doch wieder bewegt. Dann weiß man, okay, ich brauche es jetzt doch nicht machen. Über die gebrochenen Rippen hatten wir schon gesprochen. Also das wird sicherlich passieren. Da darf man aber keine Angst vor haben tatsächlich. Die Leute gucken einen immer so ein bisschen komisch an, wenn man sagt, ja, das ist so. Niemand möchte jemandem einen Knochen brechen. Das ist ja ganz klar. Für uns Notfallmediziner oder für die aus dem Bereich der Notfallmedizin kommen, ob jetzt das Rettungsdienstfachpersonal oder in der Klinik, Notaufnahme, Pflege und Anästhesiepflege, für uns ist das Routine und für uns ist das klar, dass da Rippen kaputt gehen. Da ist halt unsere Aufgabe als Fachleute zu sagen, ja, so ehrlich müssen wir sein, das passiert, das kann passieren, das wird wahrscheinlich auch passieren, aber es ist nicht schlimm, dass eine Rippe bricht oder 2 oder 3. Und von daher ist es eigentlich gar nicht so, dass man da groß was falsch machen kann oder dass man sagt, nee, also das auf keinen Fall machen. Ja? Auch die Frage immer nach der Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung, das lernt man ja auch in den Erste-Hilfe-Kursen immer, dass das dazu gehört. Ja, das ist auch so, das gehört tatsächlich dazu. Aber es ist auch nicht so, dass man das unbedingt machen muss. Also es ist auch nicht falsch, wenn ich sage, ich kenne denjenigen jetzt gar nicht, der ist hier an der Kasse im Supermarkt vor mir zusammengebrochen und das ist jetzt vielleicht sowas, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen, dann ist es auch nicht falsch, keine Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nasen-Beatmung zu machen, solange ich eine Herzdruckmassage mache.
Eine Frage, die da bei mir aufkommt, ist, wie kann ich mich vielleicht als Ersthelfer auch selbst schützen? Darf ich das? Ist das okay, wenn ich da auch bestimmte Grenzen setze?
Definitiv. Also man muss sich auf keinen Fall selbst in Gefahr begeben, sage ich mal jetzt. Wir sagen im Rettungsdienst ist immer so die Frage, ist die Situation für mich sicher? Ja, bevor man in so eine Situation reingeht, das ist so ein Blick, gibt es irgendwelche, was weiß ich, Stromkabel, irgendwas, was mir auf den Kopf fallen könnte oder solche Sachen. Das Thema Beatmung muss nicht unbedingt sein. Und ich sag mal, bei der Herzdruckmassage im eigentlichen Sinne kann jetzt auch nicht insofern nicht wahnsinnig viel passieren. Ich kann mich nicht irgendwie infizieren. Also auch die Frage, vielleicht hat der ja irgendwelche ansteckenden Krankheiten oder sowas. Da besteht kein Risiko, dass man sich mit irgendwas ansteckt tatsächlich bei der reinen Herzdruckmassage.
Nun ist mein letzter Erste-Hilfe-Kurs schon eine ganze Weile her und ich denke, das geht vielen Menschen so. Führerschein beispielsweise, da hat man das letzte Mal damit zu tun gehabt. Können Sie mir nochmal erklären, was mache ich im Fall einer Reanimation? Ganz konkret, was sind diese typischen 3 Schritte der Reanimation?
Klar, also die 3 Schritte, das ist dieses Prüfen, Rufen, Drücken, da können wir gleich im Einzelnen nochmal eingehen. Das ist tatsächlich bei vielen Menschen ja das Problem, dass sie sagen, ja, ich habe damals mit 17, 18 oder vielleicht sogar mit 16 Erste-Hilfe-Kurs gemacht für einen Führerschein. Und wenn man beruflich nicht irgendwie damit zu tun hat, weil man vielleicht irgendwie im Betrieb Ersthelfer ist oder sowas, dann machen die Leute das auch nicht. Was auch ein bisschen schade ist. Wir haben keine gesetzliche Pflicht, dass man das, sag mal, alle 5 Jahre wiederholen muss. Ist auch die Frage, ob man immer alles zur Pflicht machen muss. Aber ich sag mal, doof ist es natürlich nicht, wenn man sich selber alle paar Jahre mal so ein bisschen refreshed bei dem Thema. Und zu den drei Schritten, das Prüfen, das ist erstmal, ich muss natürlich erstmal gucken, reagiert der Mensch auf mich? Manche schlafen vielleicht auch einfach nur oder sind haben jetzt irgendwas anderes, dass sie gerade nicht auf mich reagieren können. Das heißt, ich gehe hin zu demjenigen, spreche ihn an, kann auch mal rütteln. Was ich jetzt nicht machen muss, ich brauche jetzt keinen Riesenschmerz, also nicht in die Nase kneifen oder sonst irgendwas, sondern einfach mal ansprechen und an den Schultern mal rütteln und hören Sie mich, können Sie mich verstehen? Und wenn derjenige dann nicht reagiert, dann kann ich noch gucken, ob derjenige für mich normal atmet. Also atmet der so, wie ich vielleicht auch atme. Vielleicht ein bisschen langsamer, weil ich in der Situation natürlich ein bisschen aufgeregt bin. Und wenn ich der Meinung bin, dass er nicht normal atmet, nicht so, wie ich eine normale Atmung einschätze, dann kommt der nächste Schritt schon, dann kommt das Rufen, dass ich nämlich frühzeitig um Hilfe rufe. Und damit ist nicht nur der Notruf, also die 112 tatsächlich gemeint, sondern eben auch gucken, habe ich die Möglichkeit, mir noch 1, 2, 3 andere Leute in dieser Situation dazu zu holen. Und was da auch immer hilft, ist ganz konkret die Leute ansprechen. Sie in dem schwarzen Top, ja, schwarzer Top und grüner Rock, können Sie mir mal helfen oder können Sie den Notruf wählen? Können Sie die 112 anrufen? Weil wenn man die Leute konkret anspricht, dann gehen die auch nicht weg. Ja, wer so konkret angesprochen wird, der geht nicht weg. Wenn man nur in die, sag mal, in die Runde ruft und sagt, könnte mir vielleicht mal jemand, also die meisten gucken weg und sagen, vielleicht hat er mich ja nicht gesehen. Also ganz konkret ansprechen und dann natürlich die 112 anrufen. Und da ist in der heutigen Zeit, ist es auch dank der Technik, haben wir auch, ob jetzt Handy oder selbst zu Hause, mittlerweile haben die wenigsten ein Telefon, was noch irgendwie mit Kabel und Tasten ist, sondern die meisten Telefone haben eine Freisprecheinrichtung. Und das wissen auch viele nicht, wenn man die 112 anruft und sagt, hier ist jemand bewusstlos. Die haben einen Algorithmus, nach dem sie abfragen und mir dann auch Hilfestellung geben können und sagen können, jetzt prüfen Sie nochmal das, prüfen nochmal das. Und wenn das auch nicht, dann machen Sie jetzt Folgendes. Das heißt, die leiten mich da durch und sagen mir auch, okay, jetzt müssen Sie den Brustkorb so gut es geht frei machen, sich das Brustbein aufsuchen in der Mitte und da mit beiden Händen und dem Handballen drauf drücken und dann geben die auch das Tempo tatsächlich vor. Das heißt, ich kriege da eine Hilfe, was ich eigentlich machen muss. Und das ist dann tatsächlich auch der dritte Punkt, nämlich das Drücken.
Das heißt, ich darf mir menschliche Hilfe holen, indem ich Menschen konkret anspreche, ja, und ich bekomme sie auch über das Telefon. Genau. Wie sieht es mit technischer Hilfe aus? Also ein Defibrillator beispielsweise. Wann nutze ich den? Wie nutze ich den?
Das Thema AED, das steht ja für automatischer externer Defibrillator. Das heißt, es ist ein Gerät, was eben diesen Stromstoß abgibt, ohne dass ich groß was dazu tun muss. Da gibt es unterschiedliche Geräte, die funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich. Manche sind vollautomatisch, das heißt, ich muss es nur anschließen und das Gerät macht alles. Es gibt halbautomatische Geräte, wo ich sozusagen nochmal aktiv den Stromstoß abgeben muss, wenn das Gerät sagt, das musst du jetzt machen. Die verbreiten sich ja mittlerweile immer mehr. Es gibt Sportstätten, die das haben, öffentliche Plätze, Banken, also überall, wo viele Menschen sind, hängen immer mehr von diesen Geräten. Die sind im Prinzip sehr einfach zu bedienen, aber da ist die Hemmschwelle, also wenn ich jetzt sage, also ich habe das jetzt so oft gehört, ich mache jetzt eine Herzdruckmassage, das ist das eine. Aber so ein Gerät zu holen, wo Strom dann abgegeben wird und das, die Hemmschwelle ist nochmal ein bisschen größer. Und deswegen ist es hilfreich, dass wenn zum Beispiel Sportvereine sich so ein Gerät anschaffen, dass man mal so gemeinsam so einen Kurs macht, so einen Erste-Hilfe-Kurs, so eine Auffrischung, da wird das Thema AED mittlerweile auch immer mit erwähnt und erzählt, wie das funktioniert. Und das hilft tatsächlich, wenn man es mal einmal gesehen hat und weiß, wie das Gerät funktioniert und welche, dass man da auch im Prinzip nichts falsch machen kann. Weil das Gerät sagt mir, ob dieser Mensch jetzt einen Stromstoß braucht oder nicht. Und wenn er den nicht braucht, kann ich den auch nicht auslösen mit dem Gerät. Also von daher technische Hilfe, ja. Wenn ich weiß, wo so ein Gerät ist, dann macht es auch Sinn. Ich habe ja gesagt, frühzeitig auch Hilfe holen, also auch sozusagen physisch Hilfe holen, in dem Sinn, dass ich mir mehr Menschen dazu hole. Und wenn ich weiß, hinten in der Bank, ja, da in der Eingangshalle, da hängt so ein Gerät, dann kann ich einen da auch hinschicken und sagen, bitte holen Sie das Gerät.
Wenn dann die Rettungskräfte vor Ort sind, muss ich ja nicht einfach verschwinden.
Nee, genau.
Sollte ich auch nicht verschwinden, sondern vielleicht weiterhin unterstützen. Wie kann ich das machen, wenn ich am Unfallort bin und dann die Rettungskräfte da sind?
Das hängt tatsächlich immer davon ab, ob es jetzt, wenn es im häuslichen Umfeld zum Beispiel ist, dann habe ich ja natürlich Informationen. Wenn es jetzt mein Vater ist, mein Mann, mein Bruder, oder dann kann ich natürlich erzählen, also der hat die und die Erkrankung, die und die Allergien, nimmt die und die Medikamente. Das hilft natürlich extrem. Wenn es jetzt im öffentlichen Raum irgendwo ist oder sagen wir mal auf Sportplätzen zum Beispiel, gibt einige Berichte, wir haben auch mal einen Fall in Eichenzell auf dem Sportplatz dann nachgestellt. Die konnten natürlich auch was dazu sagen, weil sie ihn einfach vom Sport her kannten. Die wussten, wer das ist, dass er schon ein paar Jahre Herzprobleme hat. Das hilft natürlich. Wenn ich jetzt gar nichts sagen kann, dann kann ich aber immer noch mit unterstützen, dass ich ihm auch die Herzdruckmassage mache. Weil auch wenn die Rettungskräfte eintreffen, dann kommt erstmal ein Rettungswagen angefahren mit 2 bis 3 Personen und dann kommt das Notarzt-Einsatzfahrzeug noch dazu mit dem Notarzt und noch einem zusätzlichen Notfallsanitäter. Und da hilft es natürlich schon, wenn noch Leute dabei sind, die auch einfach mit bei der Herzdruckmassage unterstützen können. Und dann ist es ja auch so, dass die Profis, dass ich einmal durch die Leitstelle, also die 112, schon die Unterstützung bekomme, was ich machen muss. Und dann sind natürlich die Profis vor Ort und können direkt sagen, ein bisschen schneller drücken, so drücken oder vielen Dank, wir übernehmen jetzt. Genau.
Das klingt so, als ob wirklich jeder helfen kann. Richtig?
Richtig, genau, so ist das.
Um das zu unterstützen und uns noch ein bisschen zu schulen, uns Laien, gibt es im Klinikum Fulda ja auch Kurse. Reanimation für Laien heißen die. Was kann ich da bei Ihnen lernen? Wie sehen solche Kurse aus? Was erwartet mich da?
Also wir machen unterschiedliche Formate. Was wir von unserer Abteilung aus machen, ist, dass wir im Rahmen dieser Woche der Wiederbelebung immer so ein öffentliches Reanimationstraining machen. Und da machen wir genau das. Wie funktioniert ein AED? Wie funktioniert eine Herzdruckmassage? Was kann ich tun? Und wir beantworten, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir diese ganzen Fragen, die so oder Ängste, die Menschen im Kopf haben, dass wir genau das eben besprechen und versuchen, den Menschen diese Angst zu nehmen, was falsch zu machen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist das, was wir im Prinzip den ganzen Tag machen. Nämlich sagen, ja, es können Rippen brechen. Nein, sie können nichts falsch machen. Das sind die Sachen, die wir da versuchen zu vermitteln. Und was wir auch sehen, gerade wenn man mal den Blick sozusagen etwas über den Tellerrand hinaushebt und guckt, wie machen das andere Länder, ganz entscheidend ist auch, dass wir das Thema in die Schulen bringen. Also wir wissen, dass Kinder, Jugendliche viel offener mit diesem Thema umgehen und dass das angstbefreiter im Prinzip machen. Und wenn wir in Klasse 5, 6, 7 damit anfangen, dann haben die noch gar nicht so eine große Hemmschwelle. Und wenn wir das flächendeckend einführen könnten, dann hätten wir das Problem gar nicht, dass wir irgendwann im Erwachsenenalter so eine große Hemmschwelle haben, die wir jetzt versuchen abzubauen mit all diesen Aktionen, die wir machen.
Das heißt, auch ohne jegliches Vorwissen, das lernen wir gut am Beispiel der Schulkinder, kann ich zum Helfer werden.
Ja, also auch ein 10-Jähriger kann eine Herzdruckmassage machen, ja.
Wie oft sollte ich das Wissen, was ich dann beispielsweise in einem solchen Kurs bekommen habe, wie oft sollte ich das auffrischen? Was würden Sie sagen?
Also da gibt es keine wirklich guten Untersuchungen dazu, dass man jetzt sagt, aber ich sag mal, alle 5 Jahre ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man da mal so ein Refresher macht und sich mit dem Thema mal befasst.
Welche Angebote gibt es denn noch neben Kursen wie dem Erste Hilfe, wie dem Reanimation für Laienkurs beispielsweise?
Also es gibt natürlich, jede Hilfsorganisation bietet Erste Hilfe Kurse an. Die sind, das sind im Prinzip die ich auch für einen Führerschein machen kann. Und das ist sozusagen immer ein gutes Tool. Für die sich mehr engagieren wollen, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, eben tatsächlich sich ehrenamtlich in dem Bereich zu engagieren, ob das über die Freiwillige Feuerwehr ist oder über die Hilfsorganisationen, die wir hier im Landkreis haben. Da werden diese Themen natürlich auch regelmäßig jährlich geschult.
Schauen wir nochmal auf die menschliche, auf die persönliche Ebene. Sie sind alle Mediziner, Sie sind Profis, aber Sie sind eben auch Menschen. Aus Sicht eines Notfallmediziners, was sind so Ihre persönlichen Erfahrungen? Was sind Situationen, in denen Hilfe Leben gerettet hat? Situationen, die im Kopf und vielleicht auch im Herzen bleiben?
Also wie gesagt, wir hatten jetzt vor relativ kurzer Zeit eben tatsächlich diesen Fall in Eichenzell auf dem Tennisplatz, wo diese Kette so gut tatsächlich funktioniert hat, dass derjenige, der da einen Herz-Kreislauf-Stillstand gehabt hat, ich sag mal ein halbes Jahr später, für ein Video zur Verfügung stand, um genau diese Situation nachzudrehen. Und das ist natürlich schon ein extrem schönes Beispiel dafür, wie es sein kann, wenn diese Zahnrädchen alle so gut ineinander greifen. Und das ist auch für uns Notfallmediziner natürlich schön, weil wir halt auch viele, ich will jetzt gar nicht Negativbeispiele nennen, weil das klingt so, es klingt irgendwie nicht richtig, aber Beispiele eben sehen, wo vielleicht keiner da gewesen ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen es eben nicht diese Zahnräder nicht so ineinander gegriffen haben. Und wo wir dann tatsächlich auch nicht mehr allzu viel tatsächlich tun können. Und das ist manchmal halt tatsächlich auch schade, weil man sagt, hätte vielleicht anders ausgehen können, weiß man natürlich nie. Und deswegen sind eben viele aus dem Bereich der Notfallmedizin, nicht nur die Ärzte, sondern auch das Rettungsdienstfachpersonal, so engagiert in diesen Themen Wiederbelebung und Laienreanimation fördern und stärken, sind engagiert bei unserem Tag der Wiederbelebung im Klinikum, sind engagiert im Bereich der Breitenausbildung, engagiert im Bereich der Erste-Hilfe-Kurse, weil sie eben genau das sehen, was passieren kann, wenn niemand da ist oder sich niemand ein Herz greift und eingreift.
Klingt so, als ob Dankbarkeit und auch Empathie eine ganz große Rolle in Ihrem Beruf spielen. Inwiefern ist das wichtig?
Also jetzt auch unabhängig vom Thema der Wiederbelebung ist, glaube ich, Empathie einfach ein ganz wichtiges Thema im Bereich der Notfallmedizin, weil wir die Menschen in Ausnahmesituationen, in Grenzsituationen erleben. Wir kommen im Prinzip in das Schützenswerteste, nämlich in die Privatsphäre der Menschen rein. Wir stehen nachts um 3 im Schlafzimmer von den Menschen und sehen, wie sie wohnen, sehen all das, sozusagen das Positive und das Negative unserer Gesellschaft und haben dann einen Einblick ganz, ganz tief in viele Bereiche. Und von daher ist Empathie ganz, ganz wichtig, aber natürlich auch im Rahmen der Reanimation. Und es sind ja nicht nur, ich sag mal, es sind nicht nur die 80-Jährigen, die wir reanimieren, sondern wir haben halt auch Kinder. Und ich glaube, gerade wenn man weiß, wie das für Eltern ist, die ein Kind leblos vorgefunden, ihr eigenes Kind leblos vorgefunden haben, dann wäre es, glaube ich, ganz, ganz fatal, wenn man da keine Empathie hat, nicht empathisch ist und nicht auch mit einer gewissen, ja, Demut, sage ich mal, irgendwie in diese Einsätze reingeht.
Was wünschen Sie sich denn, jetzt wo unser Gespräch langsam zum Ende kommt, was wünschen Sie sich von unserer Gesellschaft als Mediziner, als Notfallmediziner, als Helfer? Was wünschen Sie sich von Bildungsinstitutionen, von Unternehmen, Kliniken, Politik und vor allem auch von unseren Hörerinnen und Hörern?
Also ich sage mal, von der breiten Bevölkerung wünsche ich mir einfach, dass das Thema nicht mehr so angstbehaftet ist, dass jeder weiß, ich kann nichts falsch machen. Ich kann nur was falsch machen, wenn ich nichts mache. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Und ich sag mal, für die politische Ebene oder wenn es eben darum geht, dann wäre es natürlich schon wünschenswert, wenn das Thema Reanimationsunterricht an Schulen viel, viel breiter Verbreitung finden würde. Wir machen das hier in Fulda. Wir haben jetzt angefangen, letztes Jahr damit in Pilotschulen das Ganze zu machen. Aber auch das ist eben nur, weil wir Lehrerinnen gefunden haben, die das Thema genauso wichtig finden, die eben auch wissen, was passieren kann, wenn im Zweifelsfall niemand hilft und sagen, nein, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir müssen das früh in die Gesellschaft bringen und das geht am besten in der Schule. Aber momentan funktioniert es eben tatsächlich nur über viel Engagement bei den Lehrkräften, bei den Leuten aus der Notfallmedizin, die das Ganze dann fachlich mit begleiten und unterstützen. Und da wäre es natürlich schön, wenn man sagt, nein, wir wollen das auch als Gesellschaft. Uns ist es wichtig und wir sind auch bereit dafür, ein bisschen Geld zu investieren, weil tatsächlich ohne, so blöd es auch klingt, aber ohne Geld funktionieren all diese Sachen tatsächlich nicht.
Was ich heute aus diesem Gespräch mitnehme, ist, dass im Ernstfall jede zum Helfer werden kann. Wir können alle unterstützen, die Arbeit der Rettungskräfte und die Menschen, die uns da brauchen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Dr. Keimbach, und weiterhin alles Gute beim Helfen.
Danke, vielen Dank.